Podcast, das Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Teve Schäfer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Das hier ist die 201. Folge vom Podcast. Eine Spezialfolge, diesmal ohne Sekt, aber mit einem spannenden Gast. Eigentlich hatten wir uns für dieses Gespräch ein klares Thema vorgenommen. Wir wollten nämlich über das schwedische Kita-System sprechen. Darüber, was da anders läuft als bei uns, warum da viele Kinder so früh betreut werden, wie der Alltag da aussieht und was Deutschland vielleicht daraus lernen kann. Und darüber sprechen wir auch. Aber im Laufe des Gesprächs sind wir dann doch ein bisschen abgebogen oder besser gesagt tiefer gegangen. Mein heutiger Gast ist nämlich jemand, den viele aus Kastrop-Rauxel kennen, vor allem aus dem Fußball, Ono Kocakaya. Er ist 36 Jahre alt, früher Spieler und Trainer und Funktionär bei Wacker Oberkastrop. Heute steht er an einem besonderen Punkt in seinem Leben. Er macht nämlich eine Erzieherausbildung, ganz bewusst mit Mitte 30. Wir sprechen darüber, warum Ono ein Praktikum in einer Kita in Schweden gemacht hat, was ihn dort beeindruckt hat, aber auch darüber, wie es sich anfühlt, einen Lebensweg nochmal zu ändern, ein Studium abzubrechen, Erwartungen von außen dabei auszuhalten und dann trotzdem zu sagen, dass das jetzt genau richtig für ihn ist. Zum Beispiel erzählt Ono von einem Jogginglauf ohne Musik, wo er sich einfach Gedanken gemacht hat und dann zu dem Schluss gekommen ist, hey, alles, was ich bisher gemacht habe, hat irgendwie dazu beigetragen, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin und ich bin zufrieden damit. Also wer Lust auf diesen Deep Talk hat, der mich besonders gepackt hat, der sollte unbedingt zuhören. Das zeigt irgendwie für mich, Lebensläufe müssen nicht gerade sein und Neustarts sind auch nichts, wofür man sich rechtfertigen muss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Mir gegenüber sitzt jetzt Ono Kocakaya. Hallo Ono.
Mahlzeit. Hey.
Herzlich willkommen im Podcast. Heute warst du arbeiten in einer Kita in Bochum, ist das richtig?
Arbeiten, ja genau. Ich war in der Grundschule Frauenlob in Bochum-Hiltrop. Mache jetzt dort die nächsten 5 Wochen mein Praktikum, quasi die zweite Phase und bin heute dort gestartet.
Wie war es heute?
Ja, recht entspannt, recht ruhig, also ruhig nicht, war sehr viel los und konnte natürlich sehr viel Parallelen sehen zu meiner Arbeit, was ich 3 Wochen davor getan habe in Schweden. Jetzt freue ich mich auf die nächsten 5 Wochen. Muss da jetzt einiges auf die Beine stellen, schönes Projekt mit den Kindern machen.
Man kennt dich ja vom Fußball vor allem, von Wacker Oberkastrop noch. Was hast du denn mit Kitas zu tun jetzt im Moment?
Ich bin ja nicht reingerutscht. Ich hatte immer schon was Kindern zu tun gehabt. War ich auch neben meines Studiums, was ich nicht durchgezogen hatte. Und hatte dann um Corona rum überlegt, ja, wie geht's weiter mit mir? Und habe lange überlegt, was mache ich nun? Nochmal ein Studium anfangen oder eine Ausbildung anfangen? Dann habe ich mich jetzt entschieden, eine Ausbildung anzufangen am Berufsgericht Kastrop-Rauxel, wo ich jetzt im 2. Ausbildungsjahr bin. Mache dort die Erzieherausbildung, den vollen schulischen Teil und habe Praktikas in den Kitas.
Hauptsächlich haben wir dich ja eingeladen, um mit dir über Schweden zu sprechen. Da warst du jetzt für 3 Wochen.
Genau.
Wo warst du da genau? Was hast du da gemacht?
Ich war in Älmhult für 3 Wochen. Älmhult ist 250 Kilometer von Malmö entfernt. Das ist halt mitten im Nirgendwo. Und habe dort ein Praktikum in Dior gemacht. Dior liegt 15 Kilometer nördlich von Älmhult. Und habe dort in einer Förskola gearbeitet, um den pädagogischen Alltag von Anfang an bis zum Ende mitzuerleben, wie es in Schweden abläuft.
Ist das so Standard in der Erzieherausbildung, dass man auch mal im Ausland reinschnuppert? Oder wie kam es dazu?
Die Programme gibt es. Die Schule bietet sowas an. Nicht nur Schweden, Irland, Polen, England, genau, England auch, ja. Und uns hat man halt angeboten, nach Schweden zu fahren zu können. Fahren ist wichtig, nicht fliegen, ne? Immer auf die Umwelt achten. Und da haben wir uns beworben gehabt, ein Schulkamerad oder Freund und ich, und haben dann schnell Zusage bekommen. Und das Ganze wurde halt durch Erasmus Plus und Green Travel finanziert, das Auslandspraktikum. Mhm. Und daher nochmal ein Dankeschön auch an das Berufskolleg, an alle Lehrerinnen und Lehrer, die ich jetzt bis heute hatte. Und konnte halt dort sehr viel lernen. Sehr viel mitnehmen, auch nach Deutschland.
Ende Januar in Schweden stelle ich mir auch ganz schön kalt und dunkel vor, ne? Wie war das?
Ich muss sagen, die ersten Tage waren sehr hart und kalt. Ja. Außer die Menschen, die waren das Gegenteil. Sehr gewöhnungsbedürftig. Wir Menschen sind ja Gewöhnungstiere. Ich habe mich schnell gewöhnt daran, dass es halt früh hell wird. Aber irgendwann mal hat man den ganzen Ablauf drin. Und ab der zweiten Woche wurde es mal länger die Tage, noch schöner. Und mit der Kälte, ich muss sagen, so kalt war es nicht, ja. Obwohl es halt draußen minus 10, 12 oder minus 8 Grad war. Ich kam damit ganz gut zurecht, weil das war eine trockene Kälte. Mhm. Nicht diese feuchte Kälte, die man hier so erlebt. Und ich muss sagen, zum Beispiel heute finde ich es kälter als teilweise die letzten Wochen in Schweden.
Jetzt gehst du da in so eine Kita rein? Also First Schooler hast du, glaube ich, gesagt. Genau. Ist das vergleichbar mit einer Kita
ungefähr? Ja, ist vergleichbar mit einer Kita. Ich hatte halt dort die 4- bis 5-Jährigen, die ganz, also quasi Vorschulkinder.
Und das ist direkt meine erste Frage. Ja. Wie lief da die Verständigung mit denen? Also konnten die schon fließend Englisch, so wie man sich das vorstellt, bei so Skandinaviern? Oder hast du Schwedisch ein bisschen drauf gehabt?
Ja,
oder habt ihr einfach so mit Händen und Füßen?
Händen und Füßen, ja. Ich hatte davor Schwedisch Unterricht in der Schule gehabt. Halt konnte halt ja Bruchteil Schwedisch halt. Na, hallo, wie geht's? Ich bin der Uno. Und ich kann halt kein perfektes Schwedisch, aber es war jetzt nicht problematisch für mich, weil vieles halt durch Englisch ersetzt oder kompensiert wurde. Mit Mimik, Gestik, ne, wurde ich durch den Alltag gereicht. Und mit Kindern funktioniert sowas sehr gut, finde ich. Kommunikation auf allen Ebenen. Da braucht man halt nicht viele Worte. Und ich hatte halt ein Kind in meiner Gruppe, das besser Englisch kann als ich. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das kennen wahrscheinlich viele, aber sie konnte so gut Englisch, das war eine Brücke für mich, für die Kinder, die halt gar kein Englisch konnten, die mich halt ein bisschen verstehen konnten und die hat quasi immer translated.
Du hattest eine Übersetzerin.
Ja, ja.
Woher konnte die so gut Englisch?
Weißt du, die konnte so gut Englisch, weil die Mama hat zu Hause Englisch mit ihr durchgehend geredet und der Papa halt durchgehend Schwedisch. Und da konnte auch gut Deutsch, der Papa.
Ah, okay.
Also das hat gepasst, muss ich sagen. Und die Kinder waren halt sehr offen, neugierig und die haben den Einstieg auch so leicht gemacht. Und das war halt kein Problem, dass ich kein Schwedisch konnte. Die haben sich teilweise kaputt gelacht im Morgenkreis. Und nach konnte ich halt ein paar Wörter aufschnappen. Und so war die Sprache für mich eher ein Lernprozess als eine Barriere. Und einige Wörter konnte ich quasi ins Deutsche übersetzen, oder man hat das im deutschen Klang gehört, dann wusste ich direkt Bescheid, okay, die Kinder wollen das haben, oder die Erzieherin, die konnten aber alle gut Englisch auf jeden Fall.
Wie viele Kinder waren da in deiner Gruppe? Das war ja eine Ü3-Gruppe, also 4- und 5-Jährige.
Genau, wir hatten 12 Kinder in meiner Gruppe, die Solen-Gruppe. Die Sonnengruppe und die Gruppe nebenan hatte auch 12 Kinder. War sehr überschaubar, sehr normal für schwedische Verhältnisse.
Okay.
Und hatten jeweils 2 Lehrerinnen oder Erzieherinnen. Also die Erzieherinnen dort zum Beispiel machen ja nicht diese klassische Ausbildung wie wir. Die studieren richtig. Und genau, da hatte ich jeweils 2 Erzieherinnen und waren halt ein ja, sehr schönes Team, muss ich sagen. Also ich habe sehr viel gelernt von den 4 oder von den 5 teilweise. Und es hat einfach gepasst. Und ich muss sagen, der Personalschlüssel ist einfach der Zugang zur vernünftiger Betreuung in diesem Alter. Und das hat echt gut gepasst. Ich muss sagen, ich habe auch in den 3 Wochen, also habe ich hier auch, aber es war so stressfrei. Es war so gemütlich. Also ich habe immer Spaß mit Arbeit mit den Kindern und dort war es nochmal so ein i-Tüpfelchen. Ne? Du bist einfach mit einem Lächeln nach Hause gegangen, ohne Bauchschmerzen, ne? Und das ist einfach sehr strukturiert gewesen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall am Ende.
Cool, wir wollen gleich auf jeden Fall noch mehr über den Vergleich, soweit man ihn denn anstellen kann, nach Deutschland sprechen. Erstmal wäre meine nächste Frage, wie sah denn diese Einrichtung insgesamt aus? Also gab es da nur diese 2 Gruppen, von denen du jetzt gesprochen hast, oder gab es noch viel, viel mehr? Und wie war so die Einrichtung?
Also es gab 2 Gruppen bei uns. Das Gebäude wurde quasi an die Schule nebenan angebaut. Also es gibt ja keine klassischen Grundschulen in Schweden. Die Schule nebenan wurde von Kindern besucht, von der 1. bis zur 6. oder 7. Klasse ohne Gewehr. Das Schulsystem ist ein bisschen anders dort. Und die ganz Kleinen waren im anderen Gebäude. Da gab es auch nochmal 2 Gruppen. Und die war halt sehr klar, ruhig und kindgerecht geschaltet, die First Schooler, wo ich war. Viel Holz, natürliche Materialien, wenig Reizüberflutungen gab es da. Alles hatte seinen Platz. Besonders auffällig war zum Beispiel der große Stellenwert des Außengeländes. Wir waren halt eine Waldkita, wir waren jeden Tag draußen mit den Kitern, unabhängig vom Wetter, außer es gab es halt richtig, ja, Wettervorhersagen, wo die gesagt haben, bitte nicht rausgehen. Das gab es Gott sei Dank nie. Also Regen, Schnee, kein Problem, Kälte, Wärme, gar kein Problem. Jeden Tag rausgehen. Und das Verhältnis zwischen Kindern und pädagogischen Fachkräften wirkte insgesamt entspannter, als ich es aus Deutschland kenne. Und dadurch war mehr Zeit für Beobachtungen da, Beziehungen und echte Begleitung der Kinder. Also sehr entspannt.
Okay. Wie war da so der Tagesablauf für dich, auch in deinem Praktikum, aber auch für die Erzieher?
Ja, der Tagesablauf war deutlich weniger durchgetakt, als ich das jemals so kennengelernt habe. Und es gab feste Eckpunkte wie Mahlzeiten oder Sammelpausen. Du hattest halt morgens immer Viertel nach acht bis kurz nach halb neun die Frühstücksphase. Das heißt, also zu Ernährung oder zum Essen komme ich noch. Die Kinder kommen ohne Butterbrotdosen, ohne Flaschen zur Kita. Mhm. Also, weil in Schweden ist das so, Essen darf für Kinder nichts kosten. Darauf legen die viel Wert. Kinder kommen mit Klamotten, gehen mit Klamotten nach Hause. Alles an Essen, Getränke kommt die Kita bzw. die Mensa halt entgegen. Und wir hatten dann morgens eine Mittagsphase gehabt. Dann hast du vorm Rausgehen die Apfel-, Birnen-, Bananen-Austeilung gehabt im Stuhl, im Sitzkreis. Und dann nochmal Mittagessen von 12 bis halb eins. Und dann um 2 Uhr nochmal Mittagssnack. Mhm. Da gab es mal Mack, Brot oder hier Knäckebrot. Okay. Also die haben ganz einfach gegessen mit sehr viel Butter. Fand ich immer krass, wie viel Butter die drauf geklatscht haben. Das kannte ich hier so nicht. Und ja, sehr fleischlastig und halt und das fand ich auch phänomenal, wie viel Milch die getrunken haben. Egal welche Mahlzeit. Es gab's immer Milch. Kein Scherz, es gab's immer Milch und ich dachte, wow. Alles natürlich laktosefrei, ne?
Okay.
Und genau. Und da waren halt diese feste Zeiten. Und die Kinder haben sehr viel Mitbestimmungsrecht gehabt, wie der Tagesablauf zwischen den Mahlzeiten strukturiert, also mitgestaltet wurde. Und wir Erwachsenen haben quasi begleitet, beobachtet.
Du hattest jetzt schon angesprochen, dass du dich mit diesem Betreuungsschlüssel sehr wohl gefühlt hast und ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für die Kinder hattest, als du das gewohnt bist. Wie war das denn jetzt im Vergleich zu deiner Berufserfahrung, die du in Deutschland schon gesammelt hast? Was waren die größten Unterschiede zwischen den Schweden und zwischen deutschen Kitas?
Also der größte Unterschied, finde ich, war, dass du dort einen Personalschlüssel hast, was vorgeschrieben ist, dass dadurch die Arbeit mit den Kindern, ja, ich sag mal nicht strukturiert, aber leichter fällt. Also das ist sehr entspannt, angenehm, weil dieser Personalschlüssel ist da, der muss eingehalten werden. Ich weiß es aber durch Erzählungen meiner Mitarbeiterin, dass zum Beispiel in Großstädten wie Göteborg, Malmö, Stockholm, da natürlich größere Kitas gibt, ne, mit immer noch zwei Erzieherinnen, wie hier teilweise, aber ich hätte natürlich das Glück im Land oder auf dem Land, dass es halt anders abläuft und durch diesen Personalschlüssel, was du leider hier hast, aber dadurch größere Kindergruppen hast, ist es halt schwer, dein Programm durchzuziehen, was du halt vorhast mit den Kindern.
Mhm.
Also, und dort hattest du diesen Personalschlüssel, die kleineren Gruppen und konntest quasi die Kinder, also wir in dem Falle, für die Schule vorbereiten. Das heißt, die Kinder, fand ich auch sehr gut, die konnten alle ihren Namen aufschreiben, das Datum aufschreiben, wussten, welcher Tag heute ist. Ne? Das haben wir jeden Morgen gemacht, konnten die ABC-Reihe, auch die Vierjährigen. Und so werden die quasi für die Grundschulen oder weiterführenden Schulen ja vorbereitet.
Ich habe neulich auch ein Praktikum gemacht, ein Tagespraktikum für die Redaktion in der Kita Lummerland in Ickern.
Habe ich gelesen, wie war es?
Ja, erzähl mal. Also erstmal bin ich da reingekommen und da war der Sitzkreis auch, das war noch in der Adventszeit, dann wurden da erstmal die Weihnachtsrituale durchgezogen, das war dann ganz wichtig, dass man da das so kennenlernt, was zu Weihnachten dazugehört und so. Und ich habe dann mit einem Erzieher mir einzeln rausgegriffen, der hat mir so ein bisschen erzählt aus seiner Sicht und der sagte, dass so der Papierkram dann auch noch so ein Faktor ist. Also du musst dann Entwicklungsberichte schreiben und das alles irgendwie dokumentieren, wie sich die Kinder so entwickeln. Also im Einzelnen, was man da machen muss, weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber müssen die Schweden das auch so viel machen?
Ja, diese Entwicklungsgespräche hast du auch mit den jeweiligen Eltern der Kinder auf jeden Fall. Und wir haben das, also ich habe das so erzählt bekommen gehabt, dass du quasi, also die Leitung ist nur im Büro. Die macht die ganzen, den Papierkram, was du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt, keine Erzieherin geht jetzt raus von der Gruppe und muss irgendwas anderes erlegen, außer sie kopiert was für die Kinder oder besorgt irgendwie Spielsachen und so weiter.
Wobei, dann muss die Leitung ja die einzelnen Kinder sehr gut kennen, oder?
Ja, ja, klar, die Leitung kennt die ganzen Kinder, ja, ja, sie kennt die auch, die ist auch da eingesetzt und ist ja eine kleine Gruppe, sie kennt alles und die, das läuft alles auch, das fand ich auch phänomenal, die Kommunikation teilweise auch über die Apps statt, das heißt, die, also die Apps gibt es ja mittlerweile hier in Deutschland auch, glaube ich, also wie ich es mitbekomme durch meinen Zwillingsbruder, weil der auch zwei Kinder hat. Und dort läuft es ja so ab, dass du die Kinder halt mit der App an- und anmeldest. Also diese Anrufe, die ich immer so mitbekomme, die gab es dort nicht. Mhm. Also keine Anrufe von Lehrer, also sorry, Eltern oder ne, whatever. Alles läuft über die App ab und da sind die auch sehr weit, muss ich sagen, in Sachen Technologie.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
dadurch haben wir so eine entspannte Arbeitszeit auch, ne, Arbeitsphasen auch gehabt, weil du morgens nicht durchgehend diese Anrufe hast. Gibt's nicht. Also wird alles nur über die App kommuniziert.
Wie ist das im Vergleich in Deutschland, wenn du von diesen Anrufen sprichst?
Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass das überall so ist, ne? So wie ich es mitbekommen habe, ist das sehr, ja, anstrengend nicht. Nur du wirst immer wieder rausgeholt, ne? Musst ein Telefonat führen und sowas machst du ja jeden Tag. Ja, irgendwann gewöhnt sich daran. Dann denkst du, okay, die oder der telefoniert gerade mit den Elternteil wegen das und das. Aber das kann man einfacher gestalten, finde ich. Ne? Also wenn das Kind krank ist, ist es krank. Ne? Dann ist es halt so, gute Besserung. Hoffentlich kommst du morgen wieder. Ne? Aber alles andere, muss man das alles über eine Telefonliste machen? Finde ich nicht. Also ich habe es so gelernt oder so jetzt gesehen gehabt, dass es auch ohne Kommunikation geht. Also ne? Kommunikation auf einer verbalen Ebene, wie wir beide das hier tun.
Naja, verstehe. Hier im Castrop-Rauxel zum Beispiel hört man immer wieder davon, dass Gruppen krankheitsbedingt nicht stattfinden können oder es Notbetreuung gibt, dass Eltern da kurzfristig sich eine Alternative suchen müssen. Also das jüngste Beispiel ist eine Kita in am Stadtmittelpunkt, die Modulkita von der Caritas. Die haben jetzt Personalprobleme wegen Langzeiterkrankungen und Kündigungen und der Umzug nach Merklinde in die neu gebaute Kita findet jetzt für eine Gruppe aus 20 Kindern früher statt, weil da offenbar schon Personal vorhanden ist, dass diese Gruppe dann übernehmen kann, relativ kurzfristig. Findet sowas wie Notbetreuung und Gruppenausfälle und so in Schweden auch statt?
Also
haben die irgendwie andere Wege?
Also ich habe es jetzt live nicht erlebt in den 3 Wochen. Da war keine Kollegin krank, außer Kinder natürlich. In der Phase sind da viele Kinder krank. Diese Krankheiten oder Ausfälle gibt es in Schweden natürlich auch, aber der Umgang damit ist aber ein anderer, völlig anders geht es da ab. Personalausfälle, wir sind dort fest einkalkuliert. Kommunen arbeiten mit Springkräften und Vertretungspools zusammen. Der Personal wird flexibel zwischen First Schoolers eingesetzt.
Das gibt es zum Beispiel bei der Kita Lummerland, wo ich mit der Leitung gesprochen habe, nicht. Okay. Das wurde explizit angesprochen auf meine Nachfrage. Gibt es Springerkräfte? Nein, das sei offenbar nicht der Fall. Das heißt, wenn in der Gruppe König Alphons, in der ich war, wenn da einer ausfällt, dann muss man halt zusehen, wie man den Tag irgendwie mit dem vorhandenen Personal bewältigt.
Ja, statt Gruppen sofort zu schießen, werden sie eher zusammengelegt in Schweden. Also hat man das mir erzählt.
Ja, ich meine, in den Kitas in Castrop-Rauxel wird ja auch immer versucht, dann irgendwelche Lösungen zu finden und dann berufstätige Eltern und so. Und man versucht das irgendwie schon bestmöglich zusammenzulegen.
Ja, klar, muss auch, ne? Du musst da den Eltern entgegenkommen. Aber da gibt es auch eine klare Ansage, Stay Home When Sick Kultur. Das heißt, kranke Mitarbeiterinnen bleiben konsequent zu Hause, ohne sozialen Druck. Eltern sind es auch gewohnt, ihre Kinder bei Krankheiten wirklich zu Hause zu lassen. Das reduziert natürlich die Ketteninfektion. Das habe ich auch gespürt, weil wenn ein Kind angeschlagen zur Kita gebracht wird, okay, wird abgelassen, dann wird man ein Fieber gemessen und dann wird das Kind wieder abgeholt. Mhm. Also da gibt es auch kein Tamtam, keine Diskussion, das habe ich sehr oft jetzt gesehen im Spiel.
Ah, ja.
Und dadurch hast du halt weniger Ausfälle, glaube ich. Und natürlich, weil wir uns da draußen bewegen, ne? Weil wir in einer Waldkita sind. Und dadurch hat sich jetzt bisher kein Ausfall gehabt oder sowas ähnliches. Aber sonst hat es dir gefallen dort?
Ach, mir hat es gut gefallen. Ich bin da reingekommen, ohne groß Berührungspunkte mit Kindern zu haben. Also auch in meinem Freundeskreis. Also ich bin jetzt 27. Trotzdem gibt es noch nicht so viele Kinder. Mhm. Und ich habe jetzt auch in der Familie nicht so viele Kleinkinder rumlaufen. Und ich bin da reingekommen und war direkt erstmal ein bisschen reizüberflutet, weil da wirklich 20 Kinder drin waren in der Gruppe.
20 Kinder zu wie vier Erziehern?
Von 22 Kindern waren 20 da. Ich meine, dass dann so 4 Erzieher waren.
In einer Gruppe.
Gut. Ja, genau. Und dann war da, glaube ich, noch ein Praktikant und ich dann noch dazu. Und ich wurde direkt aufgenommen, ganz, ganz herzlich von einem kleinen Jungen, der neben mir saß. Der hat mir dann so ein Geschenk irgendwie angeboten, so einen Edelstein, den er gefunden oder geschenkt bekommen hatte. Und fragte, ob ich den haben möchte. Ich sagte, nein, danke. Und dann hat er den halt dem Jungen neben mir geschenkt. Also ich habe mich einmal vorgestellt, habe gesagt, ich bin hier für Redaktion. Ich gucke mir einfach mal euren Alltag an. Und ich war dann sofort einfach als Mitglied der Gruppe aufgenommen. Super. Und keiner hat mehr Fragen gestellt. Und ich war dann einfach so dabei und habe das so begleitet. Und hatte dann aber, also ich war nur den Vormittag da, von 9 bis 12 Uhr ungefähr. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vorher auch so ein bisschen angeschlagen war, aber ich hatte dann auch Kopfschmerzen, als ich da rausgegangen
durch
bin.
Durch die Lautstärke.
Ja, also das ist schon krass. Und dann fängt irgendwer an zu heulen, weil er einen Zweig ins Auge gekriegt hat. Oder es gibt irgendwie Streit um Spielzeug. All das, während du dann vielleicht mal versuchst, dir ein Kind beiseite zu nehmen, um den mal einzeln vorzulesen. Weil jedes Kind hat auch so seine eigenen Bedürfnisse und so, ne? Du kennst den Alltag, oder wie viel hast du in Deutschland jetzt schon in Kitas gearbeitet eigentlich?
Ich habe halt ausschließlich Praktikas gemacht in Kitas. Die eine ging 3 Wochen vorletztes Jahr. Und letztes Jahr im März, April war es dann 5 Wochen.
Und zusätzlich gehst du ja zur Ausbildung, zur Schule.
Genau. Die läuft dann parallel ab. Jetzt sind wir in der Praktikumsphase, die 8 Wochen gehen wird, wo ich jetzt mittendrin befinde. Die ersten 3 Wochen waren halt in Schweden. Die nächsten 5 Wochen werden halt an der Grundschule in Bochum sein, an der Frauenlobschule. Genau.
Was sind denn da so die Themen, die immer wieder aufkommen, mit denen man sich beschäftigt als Erzieher? Also welche Schwierigkeiten gibt es im System in Deutschland? Und was könnte Schweden vielleicht da als Vorbild darstellen?
Ja, Schwierigkeiten, natürlich diese Rahmenbedingungen, mehr Personal, bessere Bezahlung und verlässliche Strukturen brauchen wir, damit halt weniger Notbetreuung oder Dauernotbetreuung entsteht, wie du schon sagtest. Ne? Also diese Notbetreuungsgeschichten hört man sehr oft, nicht nur in Zeitungen, in Nachrichten, sondern auch im eigenen Kreise. Und ich finde auch, gute Pädagogik funktioniert dann, wenn Fachkräfte nicht permanent am Limit arbeiten müssen.
Ja.
Das kommt ja nicht von ungefähr.
Und du sagst es ja gerade, in deinem Alltag war es so, dass du mit einem Lächeln nach Hause gegangen bist.
Ja,
nicht nur zur Arbeit hin, nicht nur bei der Arbeit, sondern hinterher, dass es dir dann auch noch gut ging.
Ja, total. Und das also wie gesagt, hier macht es auch Spaß zu arbeiten. Also ich kannte das System Schweden halt nur durch Hören, durch meinen Onkel, der in Dänemark wohnt. Ich kannte das halt nicht live vor Ort. Deswegen hat mich das da mega gereizt, mal rauszukommen aus meiner Bubble, komplett raus, Kastrop hinter mir zu lassen für ein paar Wochen und mich mal ein bisschen weiterzuentwickeln, auch menschlich. Und jetzt kann ich einen Vergleich machen. Mhm. Also, ne, das sind halt, ne, es gibt natürlich hier Sachen, die besser laufen wahrscheinlich als dort. Aber wie gesagt, das fängt halt klein an. Man muss halt versuchen, den Personalschlüssel halt besser zu gestalten, damit halt weniger Schließungen gibt. Mhm. Und mehr Leute auch diesen Job langfristig machen wollen, können oder müssen. Ne?
Warum
bessere Bezahlung, natürlich.
Bevor wir nochmal drauf kommen, warum du diesen Job gerne machen möchtest, zum Abschluss, wollte ich noch ein paar Statistiken aus Schweden droppen, die ich mir rausgesucht habe. Einerseits aus der Kita-Serie meiner Kollegen aus Dortmund. Die haben ganz viele Artikel zum Thema Kitas in Dortmund geschrieben. Ich meine, wir in Kastrop-Rauxel geben uns auch Mühe, das Thema immer zu bearbeiten. Die haben sich da sehr viel Zeit und Mühe mitgegeben. Kann man sich alles nochmal reinziehen, wenn man das möchte. Und ich habe einen Podcast gehört von Anne Will, die man aus der ARD kennt, mit dem Ökonomen Marcel Fratscher. Also daher kommen diese Statistiken, die ich jetzt vortrage. Mhm. Die Betreuungsquote für unter 3-Jährige liegt in Schweden bei fast 60%. Deutlich höher als in Deutschland mit 25,1%. In Schweden sind die Kosten für die Kita-Betreuung auch an das Einkommen der Eltern gekoppelt, wie in Deutschland, aber der Maximalbetrag ist gedeckelt bei rund 130 Euro pro Monat. Und in Deutschland kann das schon mal drüber gehen, darüber hinaus. Und Schweden hat eine sehr hohe Erwerbsquote bei Frauen in der, also im Vergleich zur EU mit 82,1%. Wobei in der Statistik jetzt nicht aufgeschlüsselt ist, wie viele davon Vollzeit und Teilzeit machen. Mhm. Aber Deutschland hat laut der Quelle um die 75%, viele davon natürlich in Teilzeit. Wie kommt man dazu, dass so etabliert ist diese Kita-System, diese Betreuung?
Ja, diese frühkindliche Bildung hat in Schweden einen sehr hohen Stellenwert, oder hohe gesellschaftlichen Stellenwert, besser gesagt. Eltern haben halt ein großes Vertrauen ins System. Die Angebote sind sehr flächendeckend, gut organisiert und qualitativ hochwertig. Und außerdem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf politisch und gesellschaftlich stark verankert. Mhm. Daher hast du wahrscheinlich in Schweden sehr viele unter dreijährige Betreuungen, also Betreuungsgruppen, die Kinder unter 3 Jahren betreuen. Mhm. Weil es halt sehr familienfreundlich ist.
Ono, jetzt habe ich neulich mit einem anderen Erzieher gesprochen, Justin Schume von der Kita Lummerland, von dem ich erzählt habe. Mhm. Und er sagte mir auch so, ja, wenn ich viel Geld hätte verdienen wollen, dann wäre ich nicht Erzieher geworden.
Warum? Also verdient er so wenig? Ey, jetzt hat mir keine Angst sein.
Der hat gesagt, wenn es mein Ziel gewesen wäre, reich zu werden, dann hätte ich diesen Beruf nicht wählen sollen.
Dann muss er Spaß haben. Hat er Spaß?
Er sagt aber, dass es auch nicht sein Ziel ist, unbedingt reich zu werden, sondern genau. Er will eine sinnvolle Tätigkeit haben.
Exakt.
Wieso hast du dich jetzt entschieden, dass du Erzieher werden möchtest?
Wie ich schon zu Anfangs erwähnt hatte, ich habe immer mit Kindern zu tun gehabt, nicht nur familiär, auch von Freunden, auch durch meine Sportaktivität, im Fußball, jetzt im Handball, wo ich auch Gruppen trainiert hatte, die jünger waren als ich. Meist Kinder, Schulkinder. Und ich habe immer was gemacht in dieser Branche, sag ich mal, oder in dieser Bubble. Und dadurch hat mir es sehr einfach gemacht, diesen Umstieg, ne? Studium beenden oder abbrechen in dem Falle. Klingt ein bisschen unschön, aber ist es halt so, ne? Und nochmal einen Cut zu machen im Leben. Und da war es einfach klar, ich mache was in Richtung Pädagogik. Erzieher werden gesucht, männliche Erzieher sowieso. Mhm. Und da kommt es nicht darauf an, was, also natürlich spielt Geld eine Rolle im Leben, definitiv, da gebe ich noch an Justin recht. Nur, wie er schon sagte, das macht Sinn für mich, diesen Job auszuüben, weil ich was den Kindern beibringen möchte. Und wir sind halt Vorbilder. Mhm. Wir sind Vorbilder für alle Kinder, nicht nur Kitas, auch Schulen. Und daher macht es mir unheimlich Spaß, jeden Tag was dazu zu lernen, auch von den Kindern. Das habe ich auch in Schweden wieder dazugelernt. Nicht nur von mir, auch von denen. Das kannst du dann nehmen und geben. Und darauf kommt es dann, du gehst jeden Tag mit mehr Input, mit einem größeren Horizont nach Hause und hast wieder was beigebracht bekommen gehabt, nicht nur durch Arbeitskollegen, auch durch Kinder, und kannst auch deine Expertise, was du auch außerhalb der Kita, Schule lernst, auch mit reinbringen. Mhm.
Und auf diesen Gap hinzuweisen zwischen ein sehr, sehr wichtiger Beruf, der für die Zukunft dieses Landes natürlich auch sehr wichtig ist, weil die neue Generation ist unsere Zukunft, und der Anerkennung, dem Gehalt, das man dafür bekommt, darauf hinzuweisen, ich glaube, da werden Leute in der Branche nie müde, und das haben wir dann an der Stelle auch nochmal getan.
Auf jeden Fall, also man kann nie weniger verdienen in dieser Branche, sage ich jedes Mal. Das ist auch wie in der Gesundheitssystem, die ganzen Krankenpflegerinnen, die viel zu wenig verdienen, ne? Die ganzen Gastronomen, ne? Da können wir bis morgen noch unterhalten, glaube ich, da wirst du, glaube ich, sind wir gleicher Meinung. Und vor allem diese Branche ist halt die Zukunft, ne? Wir bilden die Zukunft von morgen, von heute aus, und die braucht halt einen vernünftigen Arbeitsplatz, vernünftigen Personalschlüssel, ne? Gute Rahmenbedingungen, damit das halt schön gestaltet wird, der Tag.
Ono, wanderst du jetzt nach Schweden aus, weil dir das so gut gefallen hat?
Ja, die Natur war schön, muss ich sagen.
Aber du hast eigentlich ein Castrop-Rauxel-T-Shirt an.
Ja klar, ich bin der Castroper durch und durch, ne? Ja, ich muss sagen, ja, also wie gesagt, das Praktikum hat mir die Türen geöffnet, vielleicht irgendwann mal im Ausland zu arbeiten zu wollen. Dadurch muss ich halt mein Englisch ein bisschen verbessern.
Hast du wirklich Bock jetzt darauf?
Ja, ich mach, sag mal so, man lebt nur einmal.
Das stimmt.
Ich bin jetzt ja nicht der Jüngste, ich bin 36, bin halt Single und keine Kinder, das ist schon mal gut. Und ja, also wenn sich das ergeben sollte, irgendwann mal, warum nicht? Ich meine, eine deutsche Kita kriegst du irgendwo im Ausland, ne, gibt's ja genug. Muss jetzt keine deutsche Kita sein für mich, aber ich kann mir das schon vorstellen.
Cool.
Also, ich habe mich da wohlgefühlt. Das Wohlfühlen finde ich wichtig. Wenn du akzeptiert, respektiert wirst, also wohl ich auch vom Tag 1 von allen Leuten dort, dann fühlt man sich wohl, dann fühlt man sich heimisch. Als ob man schon immer da gewesen wäre. Und dann dachte ich mir, okay, warum nicht, ne?
Hast du noch andere Länder so, wo du dir vorstellen könntest, auszuwandern?
Ja, sicher. Also auf jeden Fall.
Irgendwo in der Sonne vielleicht? Nicht so, wo es nicht so kalt und dunkel ist im Winter?
Also apropos kalt und Winter, Kanada ist natürlich, ne, schön. Australien wäre auch bei mir. Steht ganz immer auf der Liste, habe ich auch Familie. Südamerika reizt mich sehr. Kolumbien.
Ah ja.
Brasilien. Ich meine, wenn sich das ergeben sollte, ne, hoffentlich irgendwann mal würde ich es mitnehmen wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, ich hatte auch extrem Heimweh, obwohl ich mich da sehr wohl gefühlt habe, auch mit meinem Schulfreund Erik. Aber hatte ich Heimweh, weil du halt dieses Sozialleben nicht hattest, wie du das hier hast. Natürlich bin ich da sehr connected gewesen, schnell mit IKEA-Leuten, weil ich jemanden da zufällig beim Joggen getroffen hatte, der gesagt hat, komm, mittwochs zum Pölen. Bin ich jeden Mittwoch Pölen gegangen mit den ganzen IKEA-Leuten. Hat Spaß gemacht, ne? Kunterbunte Haufen, ne? IKEA ist ja der Hauptsitz dort in Elmhult. Hat Spaß gemacht, war cool. Aber ansonsten, ne, Wochenenden waren natürlich vollgepackt. Wir waren ein Wochenende in Malmö, einmal in Göteborg, einmal in Vecchio. Haben uns auch die Hampa eben angeguckt. Ja, ansonsten musst du da versuchen, sich schnell zu connecten, sonst hast du sehr viel Langeweile. Ne? Ja. Aber dadurch, dass ich viel Sport mache, ich war viel joggen, auch in Dunkelheit. Und habe auch das gemacht, was der Lars mal mir erzählt hatte, war mal, ich glaube, 45 Minuten lang habe ich mal Runden gedreht, also hier auf dem Tatarbahn, ohne Musik. Das war so eine Selbstfindungsphase. Da habe ich mich ein bisschen selbst gefunden und gedacht, okay, was mache ich hier?
Worüber hast du nachgedacht?
Über alles. Will ich alles so ohne Musik, einfach 45 Minuten lang Runden gedreht habe. Ich habe über alles nachgedacht, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, was ich vielleicht noch vorhabe, was für Ziele jetzt demnächst anstehen mit meiner Ausbildung, mit dem Examen. Und genau, dass ich alles, was ich vorher gemacht habe, vielleicht nicht zu Ende gebracht habe, egal in welchem Grund auch immer, ist ein Schlimmes. Wahrscheinlich bin ich für viele auf den Popo gefallen. Aber ich bin aufgestanden, meine zweite Ausbildung durch und bereue nichts. Darauf kommt es im Leben. Und am Ende, da habe ich mir gedacht, alles, was ich vorher gemacht habe, hat mich weitergebracht im Leben. Und bin auch der geworden oder bin, der ich jetzt hier bin vor dir. Mit mehr Haaren, weniger Gewicht. Und genau. Das war echt schön.
Was meinst du mit auf den Popo gefallen? Also ich kenne deine Geschichte noch gar nicht. Also ich weiß nur, du hast ein Studium angefangen.
Ja, genau. Nicht durchgezogen, viel nebenbei gemacht neben meinem Studium, viel auf einer kommunalen Ebene bei dem Bündnis 90 Die Grünen. Bin ich immer noch Mitglied oder hier bei meinem Stammverein Wackerbach-Kastrop, wo ich quasi groß geworden bin, viel gemacht, viel Ehrenamt gemacht, was ich aber nicht bereue. Dadurch bin ich der Mensch geworden, der ich wahrscheinlich jetzt bin. Hätte ich es durchgezogen, wäre ich wahrscheinlich nicht hier bei dir.
Was hast du studiert?
BWL in Bochum.
Ah, ja.
Passt gar nicht zu mir. Und ja, hätte ich es durchgezogen, vor 10 Jahren beendet oder viel eher, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier bei dir mit so einer Mähne. Vielleicht hätte ich schon Kind, Haus, keine Ahnung was. Aber der Weg wollte es nicht so. Der Weg wollte es so haben, wie ich jetzt bin. Habe ich kein Problem mit. Weil das Alter ist nur eine Zahl, sage ich den Leuten immer. Weil die in Schweden haben auch gesagt, ey, 36? Hat er vorher gemacht? Ja, klassische Frage, ne? Ja. Lange studiert, dann lange überlegt, was man machen soll demnächst. Oder jetzt der nächste Stein oder der nächste Puzzlestück muss sitzen. Und das fiel mir leicht, was ich machen wollte.
Andererseits, wenn du 36 bist, dann 3 Jahre Ausbildung meinetwegen, oder 3 Jahre, ist das richtig?
Ja, genau, ja, ich bin jetzt im zweiten Jahr, 37 bin ich fertig.
Dann kannst du immer noch lang genug arbeiten.
Ja klar, ich werde wahrscheinlich sehr lange arbeiten, außer die richtige Philipp mich und die ist ein bisschen wohlhabend. Nein, auf Geld kommt es nicht an, der Charakter ist ausschlaggebend. Auf jeden Fall werde ich sehr lange arbeiten, definitiv. Ja. Und du kannst in dem Job halt sehr lange arbeiten und nicht nur in der Kita. Gibt es ja tausend andere Möglichkeiten, wo du arbeiten kannst, ne? In der Wohngruppe, keine Ahnung, in der Schule, im Jugendzentrum, da sind da die Sparten sehr groß.
Ono, ich bin dir sehr dankbar, dass du uns hier im Podcast besucht hast. Ich glaube, auch. Du hast noch eine Sache loszuwerden, bevor ich abmoderiere.
Genau, ich habe noch eine Sache.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du noch was Wichtiges hast, was ich vergessen habe. Das ist meine Standardfrage zum Ende von jedem Pressegespräch.
Eigentlich nicht, oder? Hast du noch was am Herzen liegen?
Nee, aber du.
Ja, ich auf jeden Fall. Wir haben jetzt am 7.2. vom Berufsgeldkasse Rauxel Tag der offenen Tür. Da sind recht alle herzlich eingeladen, alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, alle Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nachher 10 noch nichts vorhaben oder wissen noch nicht, was sie vorhaben, zu machen zu wollen. Die sind alle recht herzlich eingeladen, am Samstag zu kommen. Ich bin auch da, werde dann ein bisschen über mein Praktikum Studium berichten, über unseren Bildungskampf berichten. Und würde mich freuen über jeden Besucherin.
Okay, und da gibt es dann auch Infos zur Ausbildung und sowas?
Genau, Infos zur Ausbildung. Wir haben ja nicht nur den schulischen Part von der Erzieherausbildung, wir haben diese PIA-Ausbildung, dieses Praxisintegrierte, wo die Schülerinnen und Schüler blockweise 2 Tage Schule, 3 Tage Kita besuchen. Mhm. Oder die Vollzeit-Abiturienten, die halt das in dem Bereich machen. Genau, hat alle Rechte hier eingeladen. Informiert euch gerne vorher auf unserer Homepage. Ansonsten kommt Samstag rum, gibt es Kaffee und Tee für euch um mich.
Das klingt nicht schlecht. Wer Samstag noch nichts vorhat, sollte da unbedingt hingehen. Ono, jetzt aber vielen Dank für deine Zeit, für deine schönen Erzählungen aus Schweden und ich wünsche dir alles Gute.
Danke euch, immer wieder gerne. War mir eine Ehre und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ciao, Ono.
Ciao.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.